präsentiert von Elisabeth Zimmermann.
Willkommen zur Premiere von Homo Empathicus, Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Rebecca Kricheldorf. Die Ö1-Neuproduktion ist in Kooperation mit der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien entstanden. Der in Berlin lebende Hörspielregisseur und Leiter des deutschen Audioverlags Speak Low, Harald Greber, hat mit den Studierenden des vierten Jahrgangs des Instituts Schauspiel Homo Empathicus als Hörspiel umgesetzt. Zwei Rollen wurden mit Lehrenden des Instituts Schauspiel besetzt, und zwar mit Markus Meyer und Frank Panhans. 2014 wurde Homo Empathicus der deutschen Dramatikerin Rebecca Kricheldorf im Deutschen Theater in Göttingen uraufgeführt. Eine utopische, postmoderne Gesellschaft, die Wert auf maximale Empathie legt, strebt nach einem Menschen, der mitfühlend und politisch korrekt ist. Alle Geschlechtskategorien sind aufgehoben. Nichts soll das Gegenüber verletzen und seine Individualität einschränken. Sämtliche Vorurteile und Hierarchien scheinen beseitigt. Gelebt wird eine vermeintliche Idylle. Mit Hilfe von kommunikativen Strategien werden Konflikte vermieden. Homo Empathicus, Hörspiel nach dem Theaterstück von Rebecca Kricheldorf, dauert ca. 44 Minuten. Danach führt Harald Greber mit Rebecca Kricheldorf ein Gespräch über das Stück.
Homo Empathicus. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Rebecca Kricheldorf.
Fandet ihr Professor Möhringers Vorlesung heute?
Ich fand sie großartig. Mhm. Es ist ein Privileg, den Ausführungen eines solchen Ausnahmetalents lauschen zu dürfen.
Ja, so ein kluges Mensch. Ich freue mich schon darauf, sein neues Buch zu lesen.
Wie hieß sein letztes nochmal?
Meinst du Reflexionen eines Philanthropen an der Schwelle der Gezeitenwende?
Genau. Das war toll. So tief. Wisst ihr, was heute Abend spricht?
Ich glaube, es ist Professor Rühl.
Entschuldige, dass ich dich korrigiere, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Professor Gerber ist.
Wirklich? Mhm. Dann tut es mir leid, mit dieser Fehlinformation Verwirrung gestiftet zu haben.
Das macht doch nichts.
Das passiert jedem Mal.
Gestern ist mir das auch passiert.
Mir auch.
Mir auch. Da behauptete ich, es gäbe Quinoa-Quiche in der Mensa. Obwohl Mensch ja weiß, dass Donnerstag Salbei-Tofu-Tag ist.
Wir machen alle mal Fehler.
Das ist nur menschlich.
Wollen wir Kapitel 5 nochmal durchgehen?
Ja.
Gern. Unbedingt.
Seht nur, ein schauspielendes.
Mögt ihr Kunst?
Ja. Ja.
Dann kommt heute um 18 Uhr hier auf die Wiese. Wir führen ein Stück auf.
Schön. Wir kommen.
Ich glaube, das Mensch da beobachtet uns.
Ja.
Ich glaube, es beobachtet dich.
Verzeihung, dass ich euch beim Lernen störe.
Das macht doch nichts.
Es ist nur so, ich beobachte dich jetzt seit einigen Stunden.
Oh, ich heiße Momo.
Und ich heiße Sascha.
Freut mich, Sascha.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Momo. Du bist ein sehr begehrenswertes Mensch. Das wollte ich nur gesagt haben.
Vielen Dank. Wollen wir einen kleinen Spaziergang machen?
Sehr gern.
Wenn du wüsstest, wie geschmeichelt ich mich von deinem Begehren fühle.
Bitte, gern geschehen.
Es tut mir so leid, es nicht erwidern zu können. In meiner momentanen Lebensphase interessiere ich mich erotisch nicht für mein eigenes Geschlecht. Falls sich das je ändern sollte, wirst du das Erste sein, das es erfährt.
Ach, das ist nett von dir, danke.
Bitte. Es ist so eine undankbare Rolle, in die Mensch durch ein Begehren gedrängt wird, dass es zu erwidern nicht in der glücklichen Lage ist.
Ach, ich nehme das nicht persönlich.
Als würde ich dir aus reiner Bosheit das, was du von mir willst, verweigern.
Nähme ich dir die Abweisung übel, dann ausschließlich aus narzisstischer Kränkung heraus. Und solch niedere Regungen erlaube ich mir nun wirklich nicht.
Wie stehe ich jetzt da? Als mieses Spielverderber und gefühlskalte Person.
Hey, es ist nicht schlimm. Bitte gib die Schuld nicht dir, du kannst nichts dafür.
Zur allgemeinen Wiederherstellung des Gerechtigkeitsempfindens möchte ich dir mitteilen, dass auch ich Sehnsüchte habe, die sich nicht erfüllen lassen.
Bitte fühl dich nicht zu einem intimen Geständnis gezwungen, bloß damit es mir besser geht. Aber wenn du wirklich darüber reden möchtest, freue ich mich, das Auserwählte zu sein, mit dem du dein Geheimnis teilst.
Siehst du das Mensch da drüben? Da, auf der Bank?
Das in dem weißen Uni?
Genau.
Was ist das?
Schwester Bruder Charity.
Ah.
Es arbeitet im nahegelegenen Krankenhaus. Ich fühle mich ein wenig zu ihm hingezogen.
Dafür habe ich großes Verständnis. Auch wenn es mir meine Triebstruktur nicht erlaubt, diese Anziehung voll und ganz nachzuvollziehen.
Die Klischeehaftigkeit meiner Zuneigung ist mir vor mir selbst peinlich.
Ach, daran ist doch nichts peinlich, Momo.
Aber wir lernten uns in einer so offensichtlichen Situation kennen. Ich lag als Pflegebedürftiges im Bett und seine Aufgabe war es, mich liebevoll zu umsorgen. Aus so einer Lage heraus eine Anziehung zu entwickeln, ist so wahnsinnig unreif. Aber seine Wärme, seine fein geschwungenen Wimpern, seine bodenständige Intelligenz, seine sanften Hände, seine offene Art und sein großes Herz schien mir so liebenswürdig, dass ich auf der Stelle den Wunsch entwickelte, mehr Zeit in seiner beglückenden Anwesenheit verbringen zu dürfen.
Vielleicht solltest du ihm das sagen?
Nein! Ich möchte nicht, dass es denkt, ich wäre so ein Perverses, das seinen Berufsstand fetischiert. Das wäre respektlos.
Da hast du natürlich recht. Ich hoffe, du kannst mir meinen schlecht durchdachten Vorschlag nochmal verzeihen.
Aber natürlich, Sascha.
Danke, Momo. Da kommt mein Mensch, Alex.
Hallo, Alex. Ich bin Momo.
Hallo, Momo.
Soeben sagte ich Momo, wie begehrenswert ich es finde.
Dein Mut und deine Offenheit machen mich immer wieder vor Bewunderungen sprachlos und lösen Wellen der Zärtlichkeit in mir aus. In jedem Augenblick entdecke ich aufs Neue die Gründe, warum ich dich liebe.
Alex, das ist das schönste Kompliment, was mir jemals gemacht wurde. Ich danke dem Universum jeden Abend für jeden Tag, den ich an deiner Seite verbringen durfte.
Sascha, Alex, ich fühle mich so reich beschenkt, beobachten zu dürfen, welch wunderbare Partnerschaft ihr beide lebt. Euch hier begegnet zu sein, ist für mich ein unendliches Glück und eine große Bereicherung. Darf ich euch ein Wasser bringen?
Gern.
Gern. Ein angenehmes Mensch.
Ja, und so freundlich.
Einmal den wundervollen Sommertag mit extra viel Soße, bitte.
Verzeih mir, Claude, wenn ich dich so dreist darauf hinweise.
Ja?
Aber da du diese Woche schon sehr viele Fette und Öle zu dir genommen hast und praktisch keinerlei Eisen, würde ich dir eher den goldenen Herbstabend ohne Soße empfehlen.
Vielen Dank, Charlie, dass du dich so gut um meine Gesundheit kümmerst. Einmal den goldenen Herbstabend, bitte.
Kommt sofort, Claude.
Danke, Charlie.
Bitte, Claude. Ich wünsche prächtigen Appetit und reibungslose Verdauung.
Danke, Charlie.
Bitte, Claude.
Ist euch aufgefallen, dass es immer Momo ist, das die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen auf sich zieht?
Es ist ja auch ein so schönes Mensch.
Und so warmherzig.
Ja, das ist es.
Wir machen uns etwas Sorgen um dich, Chris.
Ja, warum? Mir geht es gut.
Du scheinst eine kleine Uneinigkeit mit dir selbst in deinem Innern zu kultivieren.
Mir geht es gut.
Chris, wir spüren das.
Und wir wollen, dass du glücklich bist.
Ich bin glücklich.
Ich spüre da aber eine Uneinigkeit, Chris.
Und ich spüre sie auch.
Chris, bitte denke nochmal über unsere Worte nach.
Wenn ihr als meine besten Freunde eine Uneinigkeit in mir spürt, so wird daran ja etwas Wahres sein.
Mhm.
Ich gehe sofort zu Dr. Osho und lasse mir die Uneinigkeit wegsprechen.
Sehr gut.
Ja, das ist eine großartige Idee, Chris.
Du bist so umsichtig.
Du achtest so gut auf dich, Chris. Das bewundern wir sehr an dir.
Wie bewusst du durch die Welt gehst.
Danke. Dr. Osho ist wunderbar.
Es ist das beste Wegsprechende, das ich kenne.
Oh.
Was ist? Was hast du?
Ich glaube, ich bin auf eine Ameise getreten.
Das ist nicht so schlimm. Du kannst nichts dafür. Für die Ameise war eben der Moment gekommen.
Ja?
Ja.
Einmal den entspannten Tag am Meer, bitte.
Verzeih mir, dass ich dich so dreist darauf hinweise, aber du isst in letzter Zeit sehr viele Kohlenhydrate und recht wenig grünes Gemüse.
Oh.
Deshalb würde ich dir eher zum geselligen Gnomen mal raten.
Das stimmt, Charlie. Die grünen Gemüse sind bei mir tatsächlich in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen.
So ist es.
Dann einmal das gesellige Gnomenmahl, bitte.
Kommt sofort, Alex. Ich wünsche prächtigen Appetit und reibungslose Verdauung.
Danke, Charlie.
Bitte, Alex.
Was für ein gut organisiertes Hygienezentrum. Danke.
Danke. Ich bin Toni.
Ich bin Kai. Freut mich.
Es freut mich auch sehr, Kai.
Ich verrate dir mal was. Ich arbeite im Krankenhaus am Ende des Parks und ich komme jeden Tag zur Darmentleerung extra hierher.
Danke.
Weil es mir so gut gefällt. So charmant eingerichtet, die Seifenauswahl.
Danke.
Das weiche, leicht angewärmte Papier, die anschmiegsame Brille.
Ich bin sehr glücklich, dass ich meine besondere Begabung bereichernd in das gesellschaftliche Gesamtgefüge einbringen darf. Ich war schon als Kind recht geschickt im Reinigen von Geräten aller Art. Mein Älter beobachtete mich lachend und sagte zu mir: Toni, mein Kind, aus dir wird eines Tages mal ein hervorragendes Hygienespezialisiertes. Ich wollte immer reinigen. Reinigen und was mit Menschen machen.
Ja, das Soziale stand bei meinen Neigungen auch stets im Vordergrund. Aber ich wusste lange nicht, ob ich ein heilendes oder ein erdbettendes werden wollte.
Das verstehe ich gut. Beide Berufungen haben etwas tief Erfüllendes und ihre ganz besondere Wichtigkeit für das Gemeinwesen.
Mein älter Eins ist Erdbettendes. Ich habe ihm als Kind gerne zugesehen, wie es diejenigen, deren Moment gekommen war, darauf vorbereitete, anderen, kleineren Lebewesen als Nahrungsgrundlage zu dienen.
Ja?
Sie sahen so schön und friedlich aus. Und die beglückenden Ereignisse eines gelebten Lebens, die sich in ihren nun zur Ruhe gekommenen Gesichtszügen eingegraben hatten, machten mir Lust auf mein eigenes Leben, das noch in voller Pracht und Länge vor mir lag.
Das ist das wahr? Wundervoll, Kai. Ich danke dir.
Und ich danke dir für das schöne Gespräch. Bis bald.
Heute um 18 Uhr.
Es gibt ein Theaterstück? Großartig! Ich freue mich drauf.
Im Park auf der Wiese.
Bitte setz dich.
Danke.
Was bist du?
Mein Name ist Chris.
Chris. Wie kann ich dir helfen?
Ich fühle mich in letzter Zeit nur etwas uninteressant.
Uninteressant?
Ich meine das vielleicht eher so physisch.
Das verstehe ich nicht, Chris. Bitte erkläre es mir.
Also im Vergleich zu anderen Menschen. Meinem Freund Momo zum Beispiel. Das ist ein so schönes Mensch. Und ich bin...
Und du, Chris? Was bist du?
Dr. Osho, ich bin uninteressant. Physisch uninteressant.
Was meinst du damit, Chris?
Das Gegenteil von schön.
Was soll das sein, das Gegenteil von schön?
Hässlich.
Chris, dieses Wort halten wir für nicht angemessen.
Ich weiß. Es tut mir leid.
Es gibt einen einfachen Grund, warum wir dieses Wort für nicht angemessen halten, Chris. Weil es etwas bezeichnet, das nicht existiert. Und das Nicht-Existente als ein Reales zu benennen, erzeugt eine Wahrnehmungsverzerrung, die letzten Endes in einem schiefen Welt- und Selbstbild mündet.
Aber ich fühle mich so.
Weil du an einer Attraktivitätsdifferenzchimäre leidest.
Ist das was Schlimmes?
Schlimm. Chris, was ist schlimm? Schlimm, Chris, ist gar nichts. Chris, jeder Mensch ist begehrenswert. Schau dich um. Sind deine Mitmenschen nicht ein prächtig leuchtender Blumengarten? Gab die Natur nicht jedem von ihnen einen speziellen Glanz mit? Es gibt im Spektrum des menschlichen Körpers nichts als Schönheit. Denn etwas anderes hervorzubringen, wäre die Natur gar nicht in der Lage. Was spüre ich? Chris, ich spüre einen schönen Menschen. Chris, du bist schön. Und auch dein Mitmensch ist schön. Was bist du, Chris?
Schön.
Und was ist dein Mitmensch?
Schön.
Ich möchte dich bitten, offenen Auges und freien Herzens durch die Welt zu gehen. Könntest du das für mich tun, Chris?
Natürlich, Dr. Osho. Aber was bedeutet das?
Chris, sieh das speziell Schöne in jedem Gegenüber und benenne es. Und du wirst sehen, dass dein Gegenüber auch in dir das speziell Schöne sieht und es benennt.
Das mache ich. Danke, Dr. Osho. Du hast mir sehr geholfen.
Ich habe dir zu danken, dass du es mir ermöglicht hast, dir helfen zu dürfen. Chris.
Verzeihung, dass ich dich so dreist anspreche, aber dieser Ausdruck ist nicht angemessen.
Tut mir leid.
Was kann die Scheiße dafür, dass dir das Buch aus der Hand fiel?
Du hast ja recht. Ich weiß auch nicht, was gerade aus mir sprach.
Schau, das Hygienespezialisierte da drüben. Was soll es davon halten, dass du das, womit es sich tagtäglich beschäftigt, als Synonym für ein Unglück benutzt?
Es tut mir leid. Ich hätte mich in das Hygienespezialisierte hineinversetzen sollen, bevor ich eine so unkluge Wortwahl traf.
Die Scheiße. Als Teil des natürlichen Prozesses von Nähren und Verdauen, Werden und Vergehen, hat ihren Platz im System, genau wie alles andere. Die Scheiße mit Negativem gleichzusetzen, missachtet ihre wichtige Aufgabe.
Es tut mir wirklich leid. Ich werde in Zukunft von solchen Fehlbezeichnungen Abstand nehmen.
Ach, das ist ja mein Buch.
Du bist Professor Möhringer? Das ist der glücklichste Tag meines Lebens.
Nein, es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Es gibt mir unendlich viel zu sehen, dass meine Bücher noch gelesen werden. Dieses hier ist ja schon etwas älter. Es gäbe so viel Klügeres, was du lesen könntest, aber du liest ausgerechnet mein veraltetes, bescheidenes Werk.
Nein, es ist großartig. So klug konstruiert. Dein Argumentationsaufbau ist dermaßen brillant, dass man als Lesendes eine fast schon erotisch zu nennende Begeisterung für das Urhebende empfindet. Nur muss ich leider zugeben, dass ich mich zum Verfolgen deines Gedankengangs in Kapitel 6 intellektuell zu uninteressant fühle.
Eine mögliche intellektuelle Uninteressantheit deiner Person liegt fern meiner Vorstellungskraft. Wenn du meine Ausführungen in Kapitel 6 nicht verstehst, kann das nur bedeuten, dass ich die Herausforderung, den Sachverhalt klar und deutlich darzustellen, nicht zufriedenstellend gelöst habe. Ich werde die Auflage sofort zurückziehen lassen und das Kapitel 6 nochmal überarbeiten. Danke, dass du mich auf meinen Fehler hingewiesen hast.
Selbstverständlich.
Ah, ich glaube, ich empfinde eine so große Dankbarkeit, dass ich das Ereignis gerne in meinem Dankbarkeitstagebuch festhalten möchte.
Du hast sehr schöne Hände.
Danke. Und du hast sehr schöne Augen.
Danke. Und du hast ein unglaublich bezauberndes Lächeln.
Danke. Und du hast wirklich sehr schöne Augen.
Danke.
Was für ein freundliches und offenes Mensch.
Und so sympathisch.
Oh ja.
Habe ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich deine charmante Art, mit Kunden umzugehen, bewundere? Dein Mensch muss mit dir sehr glücklich sein.
Danke, Leslie. Aber momentan genieße ich das Alleinsein, um mich weiterzuentwickeln.
Ah, habe ich dich nicht kürzlich erst mit einem sehr sympathischen, klugen und anziehenden Menschen bei dem Symposium für positive Energie getroffen?
Du meinst Harmony? Ja, wir waren ein halbes Jahr verpartnert. Aber es hat vor einer Woche erkannt, dass wir genug voneinander gelernt haben. Und es an der Zeit ist, weiterzuziehen. Wir hatten uns einfach emotional auserzählt. Ich kann euch gern bei Gelegenheit zusammenbringen, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Ich bin mir sicher, dass ihr eine wunderbare sexuelle Kompatibilität aneinander entdecken könntet.
Danke, Lou. Ich bin mir sicher, dass eure gemeinsame Zeit so glückbringend und erkenntnisreich für es war, dass auch ich als Nachfolgendes davon profitieren würde.
Was hältst du davon, wenn ich euch nächsten Mittwoch zu mir einlade und bekoche?
Das ist eine wunderbare Idee, Lou. Ich wusste gar nicht, dass du ein leidenschaftlich Kochendes bist.
Oh doch, das bin ich. Meine Spezialität ist Wurzelgemüse mit Salbeisud an Wildreis.
Nein, das gibt's ja gar nicht.
Was?
Das ist mein Lieblingsgericht.
Ach, das freut mich aber, Leslie. Einmal den unvergesslichen Sonnenaufgang über der Savanne, bitte.
Gern. Ich wünsche prächtigen Appetit und eine reibungslose Verdauung.
Danke, Charlie.
Bitte, Uli.
Luca, es tut mir so leid.
Aber das macht doch nichts.
Doch, meine Verweigerung ist so niederträchtig.
Bitte sag nicht so schreckliche Dinge über dich. Eines anderen Menschen Fleisch in sich zu empfangen, ist ein einschneidendes Erlebnis, das nicht unbedacht angegangen werden darf.
Es tut mir so leid. Die Einsicht in deine von der meinen abweichenden Begehrensstruktur lässt mich etwas empfinden, was man vielleicht als Ungerechtigkeit bezeichnen könnte.
Aber daran ist doch nichts ungerecht. Die Andersartigkeit meiner Anatomie und meiner Bedürfnisse ist nicht zwingend etwas uns Trennendes.
Ich möchte nicht, dass...
Du kannst es mir sagen.
Dass du...
Du kannst mir doch alles sagen.
Ich wage nicht, es auszusprechen.
Nur Mut.
Na, ich möchte nicht, dass du... leidest.
Pat, bitte hör auf, solche Worte zu benutzen. Meine Liebe zu dir ist ein ewiger Quell der Freude. Und das Verlangen nach einem in dich Eindringen ihre Veredelung im Physischen. Pat, ich bin mit mir und meinem Körper im Reinen. Ich bin selbst in der Lage, mir Entspannung zu verschaffen, falls mich die erregende Aussicht einer Verschmelzung mit dir zu stark aus dem Gleichgewicht brächte. Außer natürlich, es
Was?
Wäre dir...
Was?
Unangenehm.
Unangenehm? Nun fang du bitte nicht an, solche Worte zu benutzen, Luca. Es wäre mir ganz im Gegenteil eine Ehre und ein Vergnügen, dir dabei zuzusehen, wie du dich aus Rücksicht auf mein noch nicht so weit sein mit Selbstbeglückung bescheidest.
Hört. Ich liebe dich.
Und ich liebe dich.
Hey, kommt ihr auch?
Ein Schauspielendes. Wie schön.
Wir führen heute ein Stück auf. Um 18 Uhr, hier auf der Wiese.
Großartig.
Verzeih mir, dass ich dich so dreist darauf hinweise, aber du isst momentan eindeutig zu viel grünes Gemüse. Ich würde dir eher zum entspannten Tag am Meer raten.
Okay.
Versteh mich bitte nicht falsch, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, was dir dein Körper damit sagen will?
Naja.
Ich mache mir ein wenig Sorgen um dich. Vielleicht solltest du mal zu Dr. Osho gehen und dir deine Topinambur-Aversion wegsprechen lassen.
Oh ja.
Ich als dein Ernährungsberatendes, das eine Verantwortung für deine Gesundheit trägt, kann dir dieses Gericht guten Gewissens leider nicht aushändigen. Bitte, einmal den entspannten Tag am Meer. Ich wünsche prächtigen Appetit und reibungslose Verdauung.
Danke, Charlie.
Ich bin zwar viel länger im Unternehmen als es und habe viel mehr Erfahrung, aber es bringt doch auch Qualitäten mit, an denen es mir mangelt.
Wirklich?
Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, ihm den Posten zu geben. Mich hätte er überfordert.
Naja.
Und außerdem braucht es als kürzer lebendes Familienelter das Geld dringender als ich. Was brauche ich schon? Alles, was über das Grundeinkommen hinausgeht, ist doch sowieso nur sinnloser Luxus, der zu ungesunden Konsum verleitet. Und ehe man es sich versieht, landet man im Hamsterrad der käuflichen Selbstverwirklichung und dreht dort orientierungslos seine Runden.
Bewundere die Souveränität, mit der du die Situation meisterst, Lou.
Danke.
Ich glaube, hätte ich meinen Job verloren.
Verzeihung, dass ich mich so frech einmische, aber wir halten diese Sprache für nicht angemessen.
Oh, das tut mir leid. Ich glaube, hätte ich spontan die längst fällige Chance auf eine Neuorientierung erhalten, empfände ich eine kleine Unausgeglichenheit in mir.
Aber warum? Ein Erlebnis ist nie gut oder schlecht, sondern immer nur gut.
Hä?
Verzeihung, dass ich mich schon wieder einmische, aber ich glaube, dass dein Freund dir sagen will, dass jede Erfahrung uns wachsen lässt.
Genau, danke. Und dass ich nun eine Aufgabe übernehmen darf, die leichter zu bewältigen ist als die letzte, bedeutet weniger Verantwortung, also mehr Entspannung.
Oh.
Die Arbeit am Empfangstisch entspricht mir und meinen inneren Motiven viel besser. Ich rede gern mit Menschen und stelle mich auf neue Gesichter ein.
Hallo, ein schöner Tag, nicht wahr?
Ein schauspielendes.
Es gibt ein Stück heute. Um 18 Uhr, gleich hier auf der Wiese.
Guten Tag, ihr Lieben. Ich bin Professor Möhringer, Dozierendes für Gemeinsinn an der Empathieakademie und Wissenschaftendes am Institut für die Erforschung der einfachen Freuden. Gern teile ich die Ergebnisse der neuesten Studien mit euch. Also. Glücklich werde, wer die Lust maximiere und die Unlust minimiere.
Ja!
Eine Gesellschaft, die auf Kooperation aufgebaut ist, überlebt länger als eine, die auf Konkurrenzdenken setzt.
Ja, ja, voll.
Der Mensch ist des Menschen Medizin.
Oh, ja.
Das Moralempfinden ist älter als unsere Spezies. Spiegelneuronen, Spiegelneuronen. Und jetzt alle?
Spiegelneuronen! Spiegelneuronen!
Die Glücksrendite ist am höchsten, wenn man in einem stabilen sozialen Netzwerk lebt. Vergemeinschafte dich!
Ja!
Ein Ferrari macht nicht glücklich, ein Freund schon!
Ja!
Ja, 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 jetzt wird eng zusammengerückt. Wir steigern das Bruttosozialglück.
Ja.
Synchronisiert eure Gehirne.
Das werden wir.
Spiegelneuronen, Spiegelneuronen. Und jetzt alle.
Spiegelneuronen, Spiegelneuronen.
Es entspricht nicht der menschlichen Natur, nach Autonomie zu streben und als selbstgenügsame Insel zu existieren. Der Mensch sucht nach Gemeinschaft, Liebe und Nähe.
Ja.
Der Gewinn des anderen ist nicht mein Verlust, sondern das Wohlbefinden des anderen steigert mein eigenes Wohlbefinden.
Ja!
Das sage ich auch immer.
Ja.
Der Mensch ist ein Kuscheltier.
Ja.
Ja! Spiegelneuronen! Spiegelneuronen!
Positiver Körperkontakt gibt emotionalen Halt. Applaus! Der Blick in ein schönes Gesicht setzt Glückshormone frei. Da wir alle schöne Gesichter haben, machen wir uns mit jedem ausgetauschten Blick gegenseitig glücklich.
Ja! Ja. Das war so schön.
Berührung ist ein Lebensmittel.
Ja. Ja.
Die Kunst der Achtsamkeit kann wie ein Muskel trainiert werden.
Ja.
Spiegelneuronen, Spiegelneuronen. Und jetzt alle.
Spiegelneuronen, Spiegelneuronen.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen Tag.
Habt ihr meine Frau gesehen? Eva? Blondes Haar, rotes Kleid.
Ich werde sterben.
Was hat es nur?
Wir werden alle sterben.
Es weint, weil es Angst davor hat, anderen kleineren Lebewesen als Nahrungsgrundlage zu dienen.
Aber das ist doch so natürlich.
Es? Ich bin ein Mann.
Das Geschlecht ist privat.
Es ist sehr wütend.
Warum nur?
Ich finde seinen Anblick unendlich bedrückend.
Es spricht wie ein Mensch, aber es benutzt die alten Worte. Ich habe sowas in der Art nur über die Wilden gelesen.
Die Wilden?
Die Wilden. Sie hatten eine grausame Art, mit ihren Kindern umzugehen. So mussten sie bereits mit 5 Jahren fremde Sprachen beherrschen. Man hetzte die Kinder auch gegeneinander auf. Es gab Veranstaltungen, sogenannte Wettbewerbe, in denen mehrere Kinder in einem Raum eingeschlossen wurden und stundenlang Klavier spielen mussten.
Oh, das ist ja furchtbar.
Das, was am längsten durchhielt, bekam einen Preis. Die anderen wurden verhöhnt und nach Hause geschickt.
Und das haben die Eltern nicht verhindert?
Die Eltern? Die saßen dabei und klatschten.
Das ist ja schrecklich.
Ich dachte, die Wilden seien längst ausgestorben.
Ich verstehe das nicht. Wo kommt es her?
Wie heißt du?
Adam. Adam, wie der erste Mann.
Das Geschlecht ist privat.
Ich suche meine Frau. Eva.
Eva? Was ist denn das für ein obszöner Name?
Eva. Wie die erste Frau.
Das Geschlecht ist privat.
Kämpfen. Ich musste immer kämpfen. Seit ich auf die Welt kam. Das Erste, um das ich kämpfen musste, als ich meinen kleinen Kopf in diese Welt streckte, war die Liebe meiner Mutter. Das erkannte ich sofort, als ich ihre Augen sah.
Das ist ja schrecklich. Es hat Bilder von Großaufnahmen verschiedener Geschlechtsteile dabei.
Warum nur?
Vielleicht ist es so einsam, dass es sie betrachtet, um sich zu trösten. Bei den Wilden herrschte eine gnadenlose erotische Selektion. Es gab sogar Menschen, die ihr ganzes Leben lang nicht geküsst wurden, weil sie physisch zu uninteressant waren oder zu arm. Ich habe mich eine Zeit lang intensiv mit den Wilden beschäftigt. Die Wilden trugen diesen Namen nicht umsonst. Es wird von ihnen berichtet, dass sie sich manchmal auf der Straße gegenseitig Messer in die Augen rammten. Einfach so zum Spaß.
Was?
Das Geld reichte gerade so, um mir täglich ein gebratenes Huhn und eine Flasche Schnaps zu kaufen. Eva lernte ich in einer Tanzbar kennen.
Sie bauten Häuser, in denen sie Geld gegen sexuelle Gefälligkeiten tauschten. Es gab Menschen, die so arm waren, dass sie im Müll nach Nahrung suchen mussten.
Nein. Nein.
Die länger Lebenden hausten fern ihrer Familie und ihrer Freunde in großen Gebäudekomplexen und lagen dort in Metallbetten in ihren eigenen Exkrementen.
Ich schlug sie. Denn das war die einzige Methode, mit meinem Schmerz umzugehen, die ich je gelernt hatte. Aus Scham und Trauer soff ich auch mehr. Ich wurde nachlässig und verlor meine Arbeit.
Die Wilden errichteten große Hallen, in denen sie Schweine und Rinder bei lebendigem Leib an Haken hingen und sie verbluten ließen, damit sie sie hinterher aufessen konnten. Wenn sie sich entspannen wollten, drängten sie sich in Kellerlöcher und kippten so lange Gift in ihre Körper, bis sie umfielen und sich erbrachen. Viele waren so einsam, dass sie sich kleine, haarige Tiere hielten, die in ihren Betten schliefen. Ja, bei den Wilden war Einsamkeit so normal, dass es sogar Geschäfte gab, in denen man Geschlechtsteile aus Plastik kaufen konnte, um sie sich in die Körperöffnungen zu stecken.
Plastik? Oh
nein. Zur Unterhaltung sahen sie Filme, in denen andere Wilde dabei gezeigt wurden, wie sie sich gegenseitig Gewalt antaten. Sie schnitten sich die Köpfe ab und schlitzten sich die Bäuche auf. Und die Wilden, die vor der Leinwand saßen, freuten sich und lachten.
Sie verhöhnte mich und drohte mich zu verlassen. Und dann schlug ich sie. Denn das war die einzige Methode, mit Schmerz umzugehen, die ich je gelernt hatte.
Die Wilden waren wahrscheinlich Kannibalen. Die Funde der Überreste ihrer Kultstätten weisen darauf hin, dass sie ein an Holzstücke genageltes Folteropfer anbeteten, von dem sie sich Heil versprachen. In eigens zu seiner Huldigung erbauten Steinhäusern taten sie so, als äßen sie sein Fleisch und tränken sein Blut.
Sie lief fort. Jetzt such ich sie.
Adam scheint mir ein Exemplar eines Wilden zu sein. Ich verstehe nicht, wie er in unsere Mitte kam.
Habt ihr sie gesehen? Sie trägt ein rotes Kleid. Wahrscheinlich ist sie besoffen.
Adam!
Du bist wieder da.
Ja, aber ich gehe weg. Weit weg von dir.
Warum? Ich lieb dich doch, Eva.
Du liebst mich?
Ja.
Du liebst mich?
Ja, Eva.
Warum schlägst du mich dann?
Keine Ahnung. Du sagst es mir eh gleich.
Ich sag's dir also eh gleich. Aha! Du kommst nicht etwa von allein drauf?
Lass mich mal nachdenken. Nein.
Da klingelt nichts.
Wart mal. Nein.
Gar nichts.
Nein.
War es vielleicht, weil du meine Schwester vergewaltigt hast?
Ach, hab ich das?
Ich schätze mal schon.
Ach, wirklich? So einer bin ich also?
Genau, so einer bist du.
Ist ja ein Ding.
Ja, ist ein Ding, find ich auch.
Wie konnte ich nur so werden?
Das frage ich mich auch.
Könnte es eventuell daran liegen, dass du für andere Männer gegen Geld die Beine breit gemacht hast?
Oh. Echt? Meinst du?
Könnte was damit zu tun haben, ja.
Was soll ich denn tun den ganzen Tag? Dich quälen konnte ich nicht. Du warst ja weg. Mit den Kindern spielen konnte ich nicht. Die waren tot. Und einkaufen konnte ich auch nicht. Dafür gab's kein Geld.
Ach, du armer kleiner Hase. Du hättest dir ja selber einen Job suchen können. Aber dazu warst du nicht in der Lage,
Weil du zu viel gesoffen hast, um arbeiten zu gehen.
Und warum habe ich wohl so viel gesoffen? Na, sag es.
Sag du's mir. Komm schon.
Weil ich jeden Tag nach dem Aufstehen deine kalten Augen sehen musste und dort keine Freude und keine Hoffnung sah, sondern nur Gram und Hass.
Diese meinen Augen waren voll Gram und Hass, weil ich von klein auf kämpfen musste gegen einen Feind.
Oh.
Einen Feind mit wechselndem Gesicht. Und erkennen musste, dass der Feind auch dein Gesicht trug.
Nein, mein armer, armer Schatz. Nicht weinen, Baby. Mama ist hier. Mama ist doch hier.
Ich lieb dich doch, Eva.
Ich lieb dich doch auch, Adam.
Da. Trink was. Trink. Iss was.
Gib mir eine Zigarette.
Da. Rauch.
Wollen wir ficken?
Sie dürfen sich nicht fortpflanzen.
Wenn Sie sich fortpflanzen, haben wir ein Problem.
Sie werden Ihre Kinder quälen und deformieren, bis sie so kaputt sind wie Sie selbst.
Und selbst wenn Sie sich nicht fortpflanzten, was sollen wir mit Ihnen tun? Welche Aufgabe können Sie in unserer Gemeinschaft übernehmen?
Lassen wir Sie Nahrung anbauen, vergiften Sie die Pflanzen.
Lassen wir Sie unsere Kinder hüten, erzählen Sie ihnen böse Märchen.
Und lassen wir Sie den Park pflegen, fangen Sie die Vögel, drehen Ihnen den Hals um und fressen Sie.
Lassen wir Sie singen, singen Sie schreckliche Lieder von
Leid, Schmerz, Eifersucht und Gier.
Vertrauen wir ihnen die Kürzerlebenden an. Zeigen sie ihnen Bilder von Geschlechtsteilen in Großaufnahme.
Nein, wir können Adam und Eva nicht in unserer Mitte dulden.
Dann müssen wir ihnen helfen, rechtzeitig ihren Moment zu erleben.
Schau nur, wie sie leiden.
Die wollen uns umbringen.
Aber nein.
Ich will euch erlösen.
Ihr seid schon längst ausgestorben. Ihr seid nicht mehr. Lasst los.
Bald werdet ihr anderen, kleineren Lebewesen als Nahrungsgrundlage dienen.
Das ist schön. Das ist natürlich.
Ich will nicht sterben.
Es ist nicht schlimm.
Schlimm? Was ist schon schlimm? Gar nichts ist schlimm.
Du hast die Ehre, den Kommenden Platz zu machen und dem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen zu dienen.
Wie krank musst du sein, wenn dich das Normale so quält?
Nein, bitte nicht!
Wie ich sehe, hat euch unser Stück gefallen.
Was?
Unser Stück, Die Wilden. Ich habe es selbst geschrieben.
Oh!
Danke.
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 Das war das beste Stück, das ich jemals gesehen habe.
Und so klug.
Und so begabte Schauspielende.
Und so überzeugend.
Großartig.
Das war sehr professionell.
Es war so interessant, dass ich dieses Erlebnis gern in mein Dankbarkeitstagebuch notieren möchte.
Ich auch.
Ich auch.
Ich auch, ja.
Ich habe vor Mitleid fast geweint.
Ihr wart so gut, dass ihr sogar Professor Möhringer verwirrt habt.
Kurz zweifelte ich an meinem gesunden Menschenverstand.
Ist es nicht Aufgabe der Kunst, Zweifel zu säen?
Wie gut ihr die Sprache imitiert habt.
Dafür habt ihr sicher lange proben müssen.
Ja, das mit der Sprache war nicht einfach, aber irgendwie haben wir sie dann doch in den Kopf bekommen.
Das ist doch unsere Aufgabe als Schauspielende.
Es ging vor allem darum, die komischen Ausdrücke ganz ernst zu sagen. Sich nicht über die Wilden zu erheben.
Sondern zu fühlen, was sie fühlen.
Was für eine wundervolle Berufung. Ihr müsst damit sehr glücklich sein.
Homo Empathicus. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Rebecca Kricheldorf. Mit Lara Horvath, Marco Keresovic, Maxim Lohse, Jakob Merkle, Tara Michielsen, Konstantin Musböff, Una Nowak, Jasmin Weißmann sowie Markus Meyer und Frank Panhans. Tongestaltung Manuel Radinger und Anna Kunzio. Regiehospitanz Luisa Kainz. Produktionsleitung Stefanie Zusner. Regie Harald Krever. Redaktion Kurt Reisnecker. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien 2026.
Harald Krever hat mit der bekannten deutschen Dramatikerin Rebecca Kricheldorf in Berlin über ihr 2014 uraufgeführtes Stück Homo Empathicus und über die Veränderungen in unserer Gesellschaft gesprochen.
Frau Kricheldorf, das Stück Homo Empathicus, das wir gerade in einer Radiofassung gehört haben, wurde 2014 uraufgeführt und spielt in einer utopischen Gesellschaft, die völlig auf Einfühlung und Harmonie getrimmt ist. Wie kamen Sie zu dieser Ausgangsidee?
Ausgangsidee war eher so eine theatrale Setzung, dass man ja immer so sagt, Drama ist Konflikt und man ist auf der Suche nach Geschichten oder Situationen, die möglichst konfliktreich sind. Und ich hatte das schon jahrelang mal im Kopf, mal was zu schreiben, was komplett konfliktfrei ist. Also wie sich das anfühlen würde, wenn ein gesamtes Stück einfach nur aus Wohlwollen, gut gelaufenen Begegnungen und Eitelharmonie bestünde. Und dann kam natürlich diese gesellschaftliche Frage dieser Über-Awareness und Positivität dazu. Und ja, dann irgendwann war es dann soweit, dieses Stück zu schreiben. Und genau, dieses Sektenhafte hat sich dann aus diesem Figurenensemble dann erst so entwickelt.
In diesem Stück behandeln Sie auch die Themen Gendergerechtigkeit, eine vermeintliche oder tatsächliche Cancel Culture. Und auch das Thema Wokeness spielt ja eine sehr große Rolle in dem Stück. Aber der Diskurs hat sich ja sehr, sehr verändert seit der Uraufführung des Stückes 2014.
Also ich habe mich schon häufiger mal gefragt, ob ich das Stück jetzt so geschrieben hätte. Wahrscheinlich nicht, weil sich tatsächlich, wie Sie sagen, gesellschaftlich unglaublich viel verändert hat. Aber ich finde auch noch in anderen Bereichen, also dieses eine ist also mit diesem geschlechtersensiblen Sprechen, was ja in dem Stück sehr explizit vorkommt. Also das ist so ein Stück Normalität geworden. Ich wollte eben, also das ist eigentlich eher nur so ein Nebenprodukt des Stückes, darum geht es für mich gar nicht so vordergründig. Ich wollte einfach eine Art haben, dass ich diese Menschen in dieser Homo Empathicus-Welt möglichst sensibel ansprechen und eben ihr Geschlecht oder einfach so, das wird ja auch mal gesagt, das Geschlecht ist privat, dass sie das so möglichst wegsprechen. Und da gibt es ja jetzt in der Gender-Debatte quasi ja zwei Richtungen, das ich ja auch wieder interessant finde. Das eine ist ja extra, das noch zu betonen, also indem man Kollegen und Kolleginnen oder KollegInnen sagt. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wie dieses, was ich ja total faszinierend finde, Entgendern nach Fettberg, wo alle angesprochen werden mit das Autori oder das Journalisti. Ich finde das sehr interessant, das ist aber ein Riesenthema für sich. Also das war gar nicht so sehr mein Fokus. Es ist tatsächlich so, dass das, was ich als eine etwas grellere Setzung vor 12 Jahren war, jetzt schon fast Normalität ist. Etwas anderes, was ich beobachtet habe, was noch mal in eine ganz andere Richtung geht, ist, dass damals diese, vielleicht auch meine Kritik oder die Ironie, mit der ich auch diese diesen liebevollen Umgang oder dieses Awareness oder dieses sehr, sehr vorsichtige, sensible einander abtasten empfunden habe, dass ich das jetzt fast viel positiver sehe als früher, weil die Welt rauer geworden ist, also sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Also wenn man sich anguckt, was so an Aggression im Internet so von sich gegeben wird, also da würde man sich manchmal so eine etwas mehr Homo Empathicus Welt wünschen. Also das habe ich dann an mir interessanterweise beobachtet, dass ich diese Welt jetzt inzwischen viel unkritischer sehe als damals. Also es ist ganz lustig. Ja.
Das ist interessant, wie sich die Vorzeichen eines Theaterstückes ändern können.
Ja.
In der vorliegenden Fassung, wie Sie die konfliktfreie Gesellschaft beschreiben, hat das durchaus was Komisches und auch sehr Beklemmendes.
Ja, schon. Also ich wollte das wirklich wie so eine Versuchsanordnung einfach dem Publikum vorsetzen, guckt mal, wie es euch damit geht und auch selbst im Selbstversuch mal sehen, wie es mir damit geht, so etwas zu schreiben, ob ich das so durchhalte. Und natürlich habe ich es nicht konfliktfrei durchgehalten, wie man sieht, also es gibt ja Konflikte in dem Stück, aber natürlich ist, also weil die Fallhöhe ja sehr hoch ist, also diese Setzung ist sehr grell und sehr, ja, radikal und natürlich gibt es da diese Ironie, die sich spätestens nach einer halben Stunde gucken oder hören dieses Stückes dann einstellt. Also das war schon beabsichtigt. Aber ich wollte es schon auch offen lassen, ob es hier sich um eine Utopie oder eine Dystopie handelt. Natürlich, der Schluss deutet schon eher darauf hin, dass diese Gesellschaft doch nicht ganz so ohne ist. Aber ich wollte über weite Strecken des Stücks das auch einfach offen lassen. Und es kriegt auch beim Spielen oder wenn man sich dann anschaut, es entwickelt sich eine eigenartige Atmosphäre. Also wie Sie sagen, es ist keine explizite Komödie. Also es ist schon auch sehr lustig, aber es ist auch sehr strange.
Die Regieanweisung von Ihnen lässt ja offen, wie man die Figuren besetzen kann. Mhm. Also Sie schreiben ja explizit, bei allen Figuren ohne Geschlechtszuweisung ist das Geschlecht egal.
Ja, das ist auch ganz interessant, weil ich jetzt das Stück habe ich ja vor 12 Jahren geschrieben und bei dem Stück, das ich gerade geschrieben habe, gibt es da auch so einige Figuren, wo ich dann die Regieanweisung geschrieben habe, das kann Mann oder Frau spielen, weil ich mich, also gut, bei Homo Empathicus spielt das ja wirklich auch eine zentrale Rolle, dass das eine Gesellschaft ist, die Geschlechtlichkeit als absolute Privatsache ansieht und das eben auch mit dieser uniformierten eigentlich Kleidung, das möglichst zu verbergen wollen. Das ist natürlich auch so radikal und betrifft diese eigene Welt. Aber ich habe mich als Autorin dann schon auch immer verstärkt gefragt, also gibt es einen Grund, warum ich diese Figur jetzt als Mann oder als Frau sehe und warum? Und ist das wichtig fürs Stück? Und wenn es nicht wichtig ist, habe ich es weggelassen oder offen gelassen. Und das ist auch ein ganz interessanter Prozess, der in einem selbst dann in den Gang kommt, weil ja man sich dann Dinge, die man vielleicht automatisch gemacht hätte, ja, das muss einfach eine Frau sein, weil ja, warum eigentlich? Und was bedeutet denn dieses Frausein jetzt für diese Figur? Und ja, fand ich irgendwie interessant und habe eben Reste davon auch jetzt ins weitere Schreiben so mit rübergenommen.
In Ihrem Stück Homo Empathicus haben ja alle Menschen Verständnis füreinander. Nichts soll das Gegenüber verletzen und seine Individualität einschränken. Sämtliche Vorurteile und Hierarchien scheinen beseitigt. Und dennoch hat das Stück am Ende überhaupt nichts mit Empathie zu tun.
Ja, es ist eigentlich ziemlich böse, das stimmt. Es ist ja am Ende fast sowas wie eine etwas Faschistoides, was sich dann aus dieser Gesellschaft heraus entwickelt, weil natürlich diese Welt in dieser Gutartigkeit nur bestehen kann, indem sie andere ausgrenzt, und zwar radikal ausgrenzt. Und das ist eben der Preis dafür. Und das wollte ich schon auch so klar zeigen, weil ich die Sache durchaus schon auch kritisch sehe. Also ich glaube auch nicht daran, dass man negative Gefühle wie Trauer, Angst vor dem Tod, Eifersucht, Neid einfach so wegtherapieren kann oder wegsprechen, wie das da in dem Stück heißt. Also man muss schon mit diesen Gefühlen, die für mich etwas Urmenschliches sind, auch irgendwie umgehen. Und das macht ja die Gesellschaft nicht. Die verbietet sie ja eigentlich auf so. Also es wird dann immer gesagt, das halten wir hier für nicht angemessen. Das heißt aber nicht, dass es aus der Welt ist. Und ich glaube, das kommt dann irgendwann zurück, das Feuer zurück. Und deswegen, so schön sich das manchmal anhört oder anfühlt, diese Gesellschaft, so wenig glaube ich daran, dass das wirklich so funktionieren kann. Also, und vor allem dann nur zu einem eben mörderischen Preis. So, das ist so ein bisschen doch der pädagogische Schluss. Ja.
den pädagogischen Schluss von Homo Empathicus, den die Dramatikerin Rebecca Kricheldorf im Gespräch mit Harald Gräber angesprochen hat, sowie das Hörspiel in voller Länge, können Sie 30 Tage lang auf ue1orf.at nachhören. Ein kurzer Ausschnitt aus Planet Ocean. Der österreichische Künstler und Musiker Rupert Huber komponierte die Musik für die gleichnamige Ausstellung im Gasometer Oberhausen im westlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Vor kurzem eröffnete die neue Ausstellung Mythos Wald. Diese läuft noch bis Ende des Jahres. Heute um 8.17 Uhr startete die Ö1-Sommerserie Musikalische Lieblingsstücke mit der Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluha. Kulturschaffende erzählen im Juli und August von ihren musikalischen Favoriten. Nächste Woche ist unter anderem Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, The Supremes und Whitney Houston zu hören. Ausgewählt von Burgschauspieler Markus Meyer.
Die Musik ist ein Lebensmittel. Es gibt Dinge, die man so zwar sagen kann, aber sie wirklich erfasst erst durch die Musik.
Von Michael Heldtau bis Markus Meyer, von Erika Pluha bis Alina Fritsch. Prominente Kulturschaffende präsentieren jeden Samstag im Sommer am Sendeplatz des Pastichos ihre Lieblingsstücke.
Wir beginnen in meiner Kindheit, im Haus meiner Großeltern, wo immer und überall Jazzmusik zu hören war.
Also ich muss gestehen, ich glaube, dass ich ohne Musik nicht gut existieren könnte.
Musik ist für mich in erster Linie Bewegung, Tanz. Der Rhythmus muss in die Beine gehen.
Lieblingsstücke. Eine persönliche Sommerreihe über Musik. Von 4. Juli bis 29. August. Immer um 8.17 Uhr. In Österreich 1.